Guten Morgen, das ist der Bonige Wachmacher, der Mitmach-Podcast von Dax Werner und Moritz Hürtgen. Es ist Donnerstag, der 22. Februar und es gibt zur Stunde ganz neue Entwicklungen in der Causa Günther Klum.
Wie angekündigt, hat der Bundeskanzler heute meinen Brief erhalten. Ich bin zwar sicher, er wird ihn nicht lesen, aber es soll eine Aufforderung sein an euch alle, ihm zu schreiben, damit er so viel Post bekommt, dass ein Container da ist und keine E-Mails, weil E-Mails, die werden gelöscht und fertig. Aber Briefe, die kommen an und müssen entsorgt werden. Wenn ihr meinen Brief lesen wollt, klum.com, da steht er.
Ja, der Brief. Wir haben letzte Folge lange und breit darüber gesprochen. Moritz, du hast ihn ausfindig gemacht auf der Homepage klum.com. Denn Günther Klum, der Vater von Heidi, hat einen offenen Brief an Olaf Scholz geschrieben mit einigen Ideen und Gedanken zur politischen Zukunft. Und dieser Brief ist jetzt offenbar angekommen. Guten Morgen, Moritz. Wo warst du denn, als Günther Klum jetzt nochmal mit seinem Reel zum Brief nachgelegt hat?
Oh, guten Morgen, Dax. Lass mich erstmal in unserer Sendung ankommen. Ich muss mich auch erstmal sortieren.
Bin so aufgeregt.
Auch in dieser Causa Klum. Es ist ein kaum mehr zu überschauender Kosmos für mich. Ja. Aber wo war ich, als ich mitbekommen habe, dass Günther Klum den Bundeskanzler geschrieben hat? Ich war bei so einem Café-Kiosk. Ich habe da leider noch keinen Stammladen hier. Ich wohne ja noch nicht so lange wieder in München. Aber ich stand da und dann habe ich von dir ja die WhatsApp mit dem Reel, mit dem Link zum Reel bekommen oder zum YouTube-Video. Genau. Und habe mir das angeguckt und konnte es natürlich kaum fassen. Aber ich finde den Aufruf von Günther Klum natürlich bärenstark. Ich habe mir also meinen bonigen Wachmacher in Eiltempo reingeschüttet. Manchmal muss es sein, manchmal ist für Genuss nichts, keine Zeit mehr, weil das Thema einfach drängend ist. Und habe dann aber gesehen, dass in diesem Café-Kiosk gab es einen schönen Postkartenständer. So, was habe ich also gemacht? Ich habe mir eine Postkarte gekauft. Und habe die direkt noch vor Ort ausgefüllt. Ich habe auch an den Bundeskanzler geschrieben. Ich habe einfach draufgeschrieben, Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeskanzleramt Berlin. Ich hoffe, das kommt irgendwie durch.
Das ist wie beim Weihnachtsmann, da reicht eigentlich Olaf Scholz.
Ja, genau, Olaf Scholz, Nordpol. Und dann habe ich die abgesagt. Ich habe noch draufgeschrieben, lieber Herr Bundeskanzler, bitte lesen Sie den Brief von Günther Klum. Und damit habe ich auch, weil ich finde es auch einfach eine schöne Idee, das Brief, also für mich klingt das so, was Günther Klum sagt, dass Briefe eigentlich dafür da sind, weggeworfen zu werden.
Ja, das fand ich eben auch stark an dem Reel, weil es hat eine medientheoretische Komponente, also er denkt über das Ephemere der E-Mail nach und der Brief als das, was bleibt und was am Ende im Container landet. Oh. Auch ein sehr merkwürdiges Bild, auch ein sehr, sehr Telling ist das Bild. Das sehr viele spannende Aspekte an diesem Reel. Aber es gibt ja neue Entwicklungen auch noch hier von uns aus, in unserer Redaktion, in unserer Zwei-Mann-Redaktion.
Ja, absolut. Also ich bin weiterhin auch nach dem Absenden der Postkarte nicht untätig geblieben. Ich habe mich in Verbindung gesetzt, habe es einfach mal gewagt und habe den Kontakt zu den hohen Parteigremien der SPD gesucht. Das sind natürlich alles journalistische Hintergrundgespräche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Können wir hier wirklich nicht mehr zu sagen.
Also ich kann nicht sagen, wer das da war. Aber ich habe einen Kontakt hergestellt und habe dann auch gefragt, ob das denn schon angekommen ist beim Bundeskanzler, der Brief von Günther Klum. Und ist es, glaube ich, noch nicht. Also ich schätze mal, der liegt noch da in der Poststelle. Aber es wurde mir versichert, dass die Information über diesen Brief zumindest in die höchsten Parteikreise der SPD jetzt hineingetragen wird. Und jetzt mal wirklich ganz kurz Layer 0. Es stimmt wirklich. Also ich hatte wirklich diesen Kontakt und habe gefragt. Und nicht, dass mir jetzt wieder irgendjemand einen Strick draus dreht und sagt, ich bin irgendwie so ein Parteisoldat. Ich bin neutral. Ich sage auch nicht, wen ich wähle im Sinne des Wahlgeheimnisses. Aber ich hatte diesen Kontakt zur SPD und dort, ich schätze mal, dass man in den höchsten Parteigremien jetzt eben intensiv diskutiert im Moment, wie man dem Bundeskanzler diesen Brief von Günther Klum am besten gibt, in welcher Stimmung man den Kanzler erwischt, dass er nicht komplett ausflippt oder niedergeschmettert ist, denn das ist ja nicht die einfachste Zeit für ihn. Sollte ich dann noch mehr hören? Ich verspreche, im Bonigen Wachmacher hört ihr es zuerst.
Also ich kann es bestätigen, ich hab den Mailwechsel gesehen. Ich kann natürlich verstehen, wenn die Leute da draußen ein bisschen skeptisch sind, wenn wir beide von E-Mails an oder von der SPD sprechen. Da haben die Leute ja schon mal ihre Erfahrungen gemacht. Ja. Aber wir als Mitmach-Podcast bleiben natürlich investigativ dran und können euch versprechen, die neuesten Entwicklungen in der Causa Klum nicht nur als erstes, sondern auch als einziges bei uns zu erfahren.
Eins will ich dazu noch sagen, weil es ja sein kann, dass jetzt jemand die letzte Folge nicht gehört hat. In der Causa Klum. Günter Klum, der Vater von Heidi Klum, ist politisch aktiv und ihr müsst die Folge 4 unseres Podcasts hören, wenn ihr wissen wollt, worum es in Gänze geht. Und es lohnt sich wirklich, weil es wirklich eine interessante Sache ist. Und wir sind darauf gestoßen, das will ich nochmal sagen, dank unseres Hörers Konstantin, der uns auf diese explosive Sache überhaupt aufmerksam gemacht hat. Und damit würde ich jetzt erstmal sagen, Stempel drauf, Thema erledigt.
Deckel drauf fürs erste Thema zu. Kommen wir zu ganz anderen Nachrichten, denn gestern war ein wirklich wahnsinnig voller Nachrichtentag. Vor allen Dingen auch in Bezug zu Fußball und Sport. Ein Beben geht durch die Fußball-Bundesliga der Männer. Thomas Tuchel, der sympathische Trainer von FC Bayern, ist seinen Job los, zumindest im Sommer. Und dieser merkwürdige Investorendeal, den ich auch nicht erklären kann, ist gestern offiziell geplatzt. Alles gestern, alles an einem Tag. Kompletter Wahnsinn. Und noch am Montag ist in einer meiner Lieblingssendungen, Hart aber fair, genau zu diesem Themenkomplex diskutiert worden. Da war natürlich der Stand noch ein anderer. Tuchel hatte noch seinen Job und der Investorendeal in die Bundesliga war noch im Gespräch. Und Markus Babbel hat dann nochmal in dieser Sendung betont, wie unsinnig er die Fanproteste gegen diesen Investorendeal findet.
Es sind ja 24 dafür gewesen, dass man Investoren reinholt. Aber in jedem Stadion passieren die Tennisbälle. Warum ist es jetzt in jedem Stadion der Fall, dass die Tennisplätze auf den Platz fallen?
Also wir wollen ja niemanden hier vorführen. Ich war ja auch schon beim Fernsehen und diese Kameras und Scheinwerfer und alles. Das macht ja auch was mit einem. Und man muss ja bei Markus Babbel dazu sagen, er bespielt ja eigentlich mit seinem Instagram-Account inzwischen eher ein internationales Publikum.
Hi guys, it's Music Friday and today I have really something special. I'm here in Austria with my friend Mario Basler.
Moritz, wie hast du das erlebt?
We are presenting the new single of the Screenshots.
Ja, das kam leider nie in all den Jahren Music Friday. Aber wie hast du das denn erlebt? Da sind ja in den letzten Wochen wirklich einige Tennisplätze auf den Platz gefallen, also teilweise ganze Bezirkssportanlagen.
Ja, also ich muss erstmal sagen, ich gebe Markus Babbel schon recht, aber muss auch sagen, er schießt hier mit Kanuten auf Fußballplätzen. Ja. Ich weiß es nicht. Diese Tennisball-Affäre, nicht wahr? Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe mich jetzt gefragt, warum denn auch Tennisbälle? Und jetzt habe ich eine Theorie. Und meine Theorie ist, weil es ist ja der Filzball. Und der Filz steht ja für Korruption auch.
Oh, ja.
Jetzt weiß ich aber nicht, ob Ultras so weit denken können und ob ich nicht vielleicht noch, du erinnerst dich an Folge 2 oder 3 unseres Podcasts, ob ich nicht noch in dieser Karnevalswagen-Denke drin bin, weißt du?
So stimmt.
Ganz offensichtlichen, nicht fehlzudeutenden Kommentaren.
Ich finde, auch dazu sollten wir nochmal Markus Babbel fragen. Ich kann da jetzt gerade, oder Günter Klump, ich kann da jetzt gerade wirklich keine Einschätzung zu geben. Ich finde es so ein bisschen um die Ecke, aber auch nicht zu sehr. Ich kann es mir schon vorstellen.
Ja,
ich kann es mir ehrlich gesagt schon vorstellen. Nun hat ja diese ganze Protestiererei und diese ganzen Tennisplätze, die wirklich auf den Platz geworfen worden sind, das hat ja auch Konsequenzen. Der FC Bayern beispielsweise, der hat sein letztes Spiel in Bochum bei uns in NRW verloren. Und vermutlich deswegen, weil einige Fans einen kompletten Sandplatz in den Strafraum der Bochumer gekippt haben. Und sowas kostet dann am Ende Jobs. Und das war schon die Befürchtung von Markus Babbel am Freitag.
Und dann geht es ja weiter. Das hat ja Konsequenzen. Ja. Jetzt ist natürlich gerade der FC Bayern nicht so gut drauf. Jetzt verlierst du das dritte Mal. Jetzt wird natürlich über den Trainer diskutiert. Es kann ja auch dann so weit gehen, dass eben auch jemand seinen Arbeitsplatz dadurch verliert. Und da muss man schon jetzt eben auch versuchen, möglichst schnell eine Lösung zu finden, weil das kann ja von keinem das Ansinnen sein, dass jemand seinen Job verliert.
So, und jetzt war ich gestern Morgen, also wir sind jetzt gestern Morgen, das war noch vor dem Mittag, bevor die Meldung mit Tuchel kam, war ich Kaffee trinken. In meiner Lieblingsbäckerei.
Darf ich kurz fragen, was für ein Kaffee war es?
Ich nehme super gerne einfach den Filterkaffee, den sie dort zubereiten, weil ich finde, manchmal geht nichts über den Filterkaffee. Also da können sie noch so viel Siebträger und French Press und so weiter und so fort, aber so ein richtig guter, gut gemachter und mit Tradition hergestellter Filterkaffee in so einer alteingesessenen Bäckerei hier in NRW, da geht wenig drüber. Und ich trinke meinen Kaffee und stelle dann die leere Tasse aufs Tablett und will gehen und komme an einem Tisch vorbei, wo ein Rentner so eine Bildzeitung liest von gestern Morgen. Und du kennst mich oder uns beide, wir sind ja immer auf der Suche nach guten Geschichten für den mutigen Wachmacher. Und natürlich blinzte ich dann so ganz verstohlen auf die Titelseite der Bildzeitung. Und das hat der Rentner sofort bemerkt. Und dann hat er zu mir gesagt, du kannst die gern mitnehmen, ich lese sie nicht mehr. Und dann habe ich den erst so ungläubig. Ja, voll nett. Da habe ich ihn erst so ungläubig angeguckt und meinte, nee, kannst du ruhig mitnehmen. Ich habe die durchgelesen. Und da wollte ich noch fragen, ob irgendwie, ist denn heute was Spannendes drin? Und du kennst manchmal so, ne, dann hat er das irgendwie überhört und meinte, nee, nimm ruhig mit. Und dann dachte ich, okay. Und dann habe ich nämlich die Bildzeitung gelesen und in der Bildzeitung war ein großer Artikel zur Krise bei den Bayern. Und sie haben doch tatsächlich aufgelistet, welche Bayern-Spieler noch zu Tuchel halten. Und welche schon in der Antifraktion sind. Wie gesagt, wir sind jetzt zeitlich immer noch vor dem Rauswurf. Und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, Moritz. Ich nenne dir jetzt mal 3-4 Spielernamen vom aktuellen Kader. Und du musst raten, ob derjenige zum Team Tuchel oder zum Team Anti-Tuchel gehört. Kleinen Augenblick. So, diese Bayern-Stars halten zu Tuchel. Manuel Neuer.
Ist ein Langweiler. Auf jeden Fall pro Tuchel.
Richtig, pro Tuchel, weil er so lange an ihn gehalten hat, jetzt bei der Ski-Unfallaffäre.
Ja, du erinnerst dich natürlich. Ja. Mhm.
Leon Goretzka.
Der ist auch so ein braver, pro Tuchel.
Nee, laut Bild, Anti-Tuchel.
Oh Mann.
Der ist schwierig. Harry Kane.
Pro Tuchel.
Ja, der Tuchel leistete bei seinem Wechsel nach Bayern wohl entscheidende Überzeugungsarbeit. Machen wir noch einen etwas schwierigeren: Thomas Müller.
Alter Thomas, der ist pro Tuchel.
Nee, auch Anti-Tuchel.
Ah, das gibt's doch nicht.
So, und dann kam die Nachricht. Thomas Tuchel ist jetzt irgendwie im Sommer weg, verliert seinen Job. Babbel hatte recht, er hat wegen diesen Tennisplätzen, die auf den Platz flogen, seinen Job verloren. Und dieser Investorendeal ist geplatzt.
Ja, also und da sind wir doch in der Bundesliga an einem Punkt angekommen, wo man mal ganz grundsätzlich drüber nachdenken muss.
Denke ich auch.
Ob unser Modell einfach ein gutes ist. Leute verlieren ihre Arbeitsplätze. Thomas Tuchel steht jetzt vor dem Nichts. Der muss jetzt bis zum August fit für den Arbeitsmarkt gemacht werden. Sonst kann er sich die Miete in München nicht mehr leisten. Und es ist einfach eine Katastrophe. Investoren, das mag keiner. Also wir brauchen ein neues Modell. Wie kann die Bundesliga an sich funktionieren in Zukunft? Hast du eine Idee?
Ich hatte eine Idee, und zwar war das als Maßnahme schon mal im Gespräch, wo es um die Reformierung des Jugendfußballs geht. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Debatte erinnerst. Das war so vor ein paar Monaten. Und ich dachte, das ist eigentlich die perfekte Maßnahme, um jetzt auch mal wieder ein bisschen Ruhe in die Bundesliga zu bringen. Also, dass da nicht irgendwelche Spiele dann ständig unterbrochen werden wegen Fanprotesten. Und zwar Spiel ohne Tore. Man trifft sich zum gemütlichen Passen. Du kennst es vielleicht auch, wenn man sich so im Park zum Fußball trifft, einfach mal so lange Pässe schlagen, auch ein bisschen den Ball hochhalten und dann wieder gemütlich nach Hause. Ich finde, so eine Saison würde der Bundesliga aus meiner Sicht mal gut tun.
Das wäre fantastisch. Ja, du weißt, ich bin ein politisch denkender Mensch. Also mein Vorschlag, also ich würde das schon machen, aber mein Vorschlag geht weiter. Vielleicht in der Saison danach. Also ich finde, die Bundesliga muss komplett neu organisiert werden. Und zwar würde ich als erstes vorschlagen, dass sowohl Spieler, Trainer als auch Offizielle und so weiter Tarifverträge bekommen. Also Gehälter nach Tariftabellen. Also TV, FB, Fußball. Und da kann man dann, steigt man dann auf, wenn man irgendwie länger dabei ist und so weiter. Und überhaupt bin ich Fürsprecher einer gewerkschaftlichen Organisation. Ne? Also, dass es sowohl eine Spielergewerkschaft gibt, als auch eine Trainergewerkschaft. Und die sollen dann hinarbeiten auf ein Modell, ich würde mal sagen, 35-Stunden-Woche inklusive Spiel- und Pressekonferenzen. Mhm. Und wenn man das alles hat, finde ich, gibt es eigentlich nur einen Schluss, den man haben kann. Und das sage ich halt eben auch als überzeugter Anhänger von öffentlich-rechtlichen Anstalten. Ich finde, die Bundesliga sollte ein öffentlich-rechtliches Modell werden, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Sie soll über eine Gebühr finanziert werden, vollkommen unabhängig von Investoren, auf die ja kein Verlass ist. Und dann können auch alle Spiele freilaufen. Also ich finde, die Bundesliga muss quasi die dritte große deutsche Sendeanstalt werden. Was hältst du davon?
Finde ich super. Ich habe nur noch ein Add-on zu deinem Plan. Und zwar, ich finde, der Chef der Spielergewerkschaft muss Klaus Wieselski werden.
Ja,
genau. Es muss aber auch jede Saison muss auch von Tarifstreit, so von so lodernden Tarifstreits begleitet werden.
Ja, dass
auch
hin und
wieder mal so Spieltage ausfallen, einfach weil Klaus Wieselski es will.
Fantastisch, ich bin dabei. Ja. Super.
Sehr, sehr gut. Sehr gut. Okay. Kommen wir nochmal zum anderen Thema. Das geht jetzt mehr nochmal in ins Housekeeping, wie Kevin Kallmeier immer sagt beim Haken dran Podcast. Und zwar. Wir haben so ein bisschen, wir haben reflektiert, wir haben so ein bisschen auch meditiert gemeinsam und da sind wir drauf gekommen, dass wir jetzt gerade zum Start des Bonigen Wachmachers in den letzten Wochen in den sozialen Medien uns vielleicht und das Format auch so ein bisschen über Gebühr, na, weiß ich gar nicht, aber wir haben schon sehr, sehr viel dazu gepostet und gemacht, also viel Werbung betrieben und uns auch ein bisschen dafür gefeiert, wenn wir in irgendwelchen Podcast-Rankings hoch eingestiegen sind. Das haben wir jetzt nochmal reflektiert und wir haben uns überlegt, wir nutzen die Fläche, die wir haben, um kleineren Newcomer-Formaten, die vielleicht noch nicht so groß sind wie wir und die es vielleicht gebrauchen können, dass man denen einfach mal so ein bisschen auch unter die Arme greift. Ja, so eine kleine Plattform hier zu bieten. Deswegen gibt es die neue Rubrik Bova empfiehlt. Also da geht es um Podcasts, um Fernsehsendungen, die einfach nochmal einen kleinen Push gebrauchen können.
Ich würde sagen, das Stichwort, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Dankbarkeit. Wir wollen zurückgeben, nicht? Wir wollen uns erkenntlich zeigen als Menschen. Und du hast, glaube ich, die erste Folge Bova empfiehlt dabei. Und ich bitte dich, sie uns allen nahe zu bringen.
So, machen wir Musik an. Du interessierst dich für aktuelle politische oder gesellschaftliche Diskussionen auf Augenhöhe, hart in der Sache, aber fair im Umgang? Dann hat der Bonige Wachmacher einen Tipp für dich. Die Sendung Hart aber fair, immer montags abends im Ersten mit dem sympathischen Moderator Louis Klamroth. Im neu gestalteten Studio mit Townhall-Charakter weist der gebürtige Hamburger sowohl Fans als auch Gelegenheitszuschauer mit seiner unaufgeregten Art zu begeistern und macht den langjährigen Vorgänger Frank Plassberg fast vergessen. Spannende, lebhafte Diskussionen mit oft überraschendem Ergebnis, mitunter auch mal die Geschichte hinter der Geschichte und die Webverlängerung Hart aber fair to go, all das führt unweigerlich zum Bova-Stempel sehenswert. Also Leute, schaut einfach mal rein.
Schaut mal rein.
Bova-Stempel sehenswert, hart aber fair. Immer montagsabends im Ersten. Ihr könnt es empfehlen.
Ich finde es super. Hey, sag mal, hast du dir das eigentlich ausgedacht mit hart aber fair to go?
Nee, das ist wirklich so. Ich habe das mir heute angeschaut. Es gibt, weil ich glaube, die Geschichte geht so. Hast du von diesem Produktionsstreit mit Frank Plassberg mitbekommen hinter den Kulissen?
Ja, habe ich. Den können wir aber hier nicht mal ausbreiten. Das ist ein epischer Streit.
Also, das ist wirklich ein epischer Streit. Das ist noch komplizierter als die Causa Klum. Das können wir jetzt nicht auch noch leisten
hier im
Podcast. Das müsst ihr selber nachlesen. Aber die Rubrik Hart aber fair to go, die Webverlängerung, das ist jetzt, glaube ich, mit der neuen Staffel, mit dem neuen Produktionsteam von, ich glaube, Florida irgendwas.
Ja.
Ich habe den Namen wieder vergessen. Und das ist jetzt ganz neu. Und das habe ich mir angeschaut. Und ich finde es tatsächlich auch gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, super. Vom Hard Aber Fair to Go zum Bova Nachklapp. Ich habe auch noch was dabei. Uns wird ja wirklich viel geschrieben und ich bin wirklich froh darüber. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ich habe es nicht mehr gefunden, ob es ein User oder eine Userin war. Es war, glaube ich, auf der Qualitätsplattform Blue Sky. Wurden wir darauf hingewiesen, dass es zu der in der letzten Sendung angesprochenen RAF-Aktenzeichen XY-Sache eine wichtige Vorgeschichte gibt. Also ihr erinnert euch, dass die letzte Aktenzeichen XY-Sendung eine Sperrung des Wuppertaler Hauptbahnhofs ausgelöst hat, weil dort vermeintlich ein RAF-Rentner entdeckt wurde. Und jetzt kommt's. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass der Aktenzeichen XY-Moderator Rudi Zerne im Jahr 1978 am Düsseldorfer Flughafen verhaftet wurde. Damals war er noch Eiskunstläufer übrigens. Und zwar, weil er mit dem RAF-Terroristen Christian Klare verwechselt wurde. Ich zitiere mal ganz kurz. Rudi Zerne sagte, 1978 flog ich aufgrund einer Verletzung von München nach Düsseldorf. Ich stieg aus dem Flieger. Plötzlich sprangen bewaffnet Polizisten hinter einer Säule hervor. Ich blickte in den Lauf einer Pistole. Und er war dann eben wirklich verhaftet, ne, für eine halbe Stunde lang. Und ich frage mich, also man kann es doch bitte nicht anders deuten, das muss der Schlüsselmoment in Czernes Leben gewesen sein, wo er vom Eiskunstläufer zum Diebesjäger, zum kriminellen Jäger wurde, oder?
Ich glaube, um jetzt mal für Rudi zu sprechen, ich glaube, dass ihm in diesem Moment klar war, er möchte seinem Leben einer Arbeit widmen, dass so etwas nie wieder passiert.
Und jetzt ist es passiert.
Das große Jetzt Verhängnis. Ist es aber wieder passiert. Jetzt ist es aber genau wieder passiert. Wieder wurde ein harmloser Zivilbürger mit einem RAF-Terroristen verwechselt. 30 Jahre später oder noch länger.
Ja, und eigentlich müsste dieser Mann aus dem Zug in dem Regio jetzt der neue Aktenzeichen XY-Moderator werden. Wenn man Absolut. Die Sache zu Ende denkt. Ja.
Duplizität
der Ereignisse. Wurdest du schon mal verwechselt im öffentlichen Raum?
Mit Mark Foster, ja.
Ach stimmt, ja, stimmt, wenn ihr beide so eine Kappe tragt und so.
Ja, ich hatte mal einen Job in einer Kneipe, da habe ich gekellnert und da bin ich hin und wieder, also, wir haben jetzt nicht wirklich geglaubt, dass ich Mark Foster bin, aber das war so ein Privatmeme offenbar von einigen Stammgästen.
Okay,
das war. Dann habe ich aber auch gekündigt dann irgendwann.
Ja, das hätte ich aber auch gemacht. Okay. So, ja. wir kommen noch zu einer Sache, die mir wirklich am Herzen liegt: die Lokalmeldung.
Schöne Kurzmeldung.
Wir müssen, ja, Kurzmeldung und in dem Fall eine Lokalmeldung, die wir auch bekommen haben, und zwar von unserer fantastischen Hörerin Hanna aus Freiburg. Vielen lieben Dank. Und zwar schickt sie uns eine Meldung vom Freiburger Wochenbericht, freiburgerwochenbericht.de. Und es ist ein Tierkrimi, muss ich sagen. Soll ich ihn mal wiedergeben?
Bitte.
Es ist bereits im letzten September passiert, aber die Meldung ist einfach so gut. Im Zähringer Wald bei Freiburg tappt ein Rauhaardackel in eine lebensbedrohliche Falle. Es entwickelt sich eine unglaubliche Rettungsaktion. Und Hanna schreibt eben, dass diese Geschichte sie und ihre Bekannten und Verwandten noch bis heute beschäftigt. Und ich verstehe, warum. Denn ich gebe es jetzt mal ganz kurz wieder. Es ist auch ein bisschen lustig. Also, im Mittelpunkt steht ein kleiner Jagdhund, ein Rauhaardackel, der heißt Jago vom Kanonenturm. Warum auch immer. Er ist ein 5,5 Jahre alter Rüde und der preschte an diesem Tage in diesem Wäldchen, einem Instinkt folgend, in eine enge, einseitig verschlossene Betonröhre. Warum auch immer die in einem Wald liegt. Und da ist er eben rein und dort drin saß ein Dachs. Und dann entstand eben in dieser Röhre zwischen Dachs und Hund ein Kampf auf Leben und Tod. Ein 3 Stunden langes, heftiges Gefecht, schreibt der Freiburger Wochenbericht. Krass. Und Jagos Herrchen war verzweifelt. Das ist ein Herr namens Helge von Gilser, steht im Artikel, ein erfahrener Jäger. Und der hat halt eben die Kampfgeräusche gehört und dann war auf einmal Stille. Dann rief dieser Herr die Feuerwehr, die konnte nichts machen. Und dann ruft ein befreundetes Ehepaar an. Das ist lustig, weil in dem Artikel stehen auch immer alle Namen. Und zwar das Ehepaar Ernst.
Und sollten wir die alle vorlesen, diesen Namen?
Ja, ich weiß es nicht. Okay. Ernst, es steht in dem öffentlichen. Okay, das Ehepaar Ernst und Konstanze G. Punkt. Diese wiederum kontaktierten das Rohrreinigungsunternehmen eines Bekannten, Fritz und Dennis L.
Die das ist für die Geschichte extrem wichtig, dass der Kontakt zum Rohrreinigungsunternehmen über dieses Ehepaar lief. Das hätte man nicht weglassen können.
Und mit Hilfe eines Spezialgeräts mit Kamera wurde der Hund geortet und es wurde gesehen, dass er noch lebt. Zum Glück, muss man sagen. Und jetzt musste er gerettet werden. Und nun kommt ein Bauunternehmer namens Bernhard S. Ins Spiel, der mit einem Bagger in den Wald kommt, aufbuddelt, ich weiß nicht, vielleicht diese Betonröhre aufbricht und dann wird der Dackel mit Hilfe einer Spirale rausgezogen. Er ist verletzt, muss in die tiermedizinische Klinik und er überlebt. Er überlebt, er erholt sich immer besser und nach 11 Tagen ist er entlassen und es geht ihm gut. Also ein Happy End zum Glück dieser Geschichte. Aber wirklich ein echter Tierkrimi. Und ich möchte mehr solche Geschichten im Bonigen Wachmacher. Am besten welche mit Happy End, denn wir wollen euch ja gut in den Tag bringen. Schickt uns gerne Lokalmeldungen an gumo@bonigerwachmacher.de.
Genau, macht das. Und ja, danke für die fantastische Geschichte, Hanna. Ich habe mich kurz gefühlt wie in so einem Bibi-Blocksberg-Film, kurz am Anfang. Aber ich glaube, und das müssen wir jetzt auch nicht mehr ausführen, aber ich glaube, es wäre auch ein prima Kölner Tatort.
Ja.
Also, wenn ihr auch so gute Geschichten habt für uns, wir würden uns sehr, sehr freuen, die hier zu besprechen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für die vielen schönen Bewertungen. Und denkt dran, ein Teiler ist super, 5 Sterne bei Spotify und alles Mögliche drumherum auch. Wir freuen uns sehr darüber. Und wir hören uns dann am nächsten Montag wieder.
Tschüss, ich segne euch alle.
Ciao, ciao.